Der Österreicher als reiner Arier, das sehe ich mehr ein Hirsch sofort. Ein Reh, eine Gemse, ich weiß nicht. Nein, ich sage, es ist etwas ganz Komisches. Und diese nationalen Bewegungen in Deutschland, nein, in Österreich, haben so etwas wahnsinnig Provinzielles. In Deutschland, man nimmt es ja nicht gefährlich. In Deutschland werden sie gefährlich. Nicht Deutschland ist plötzlich, also mir wird es jedes Mal kalt, fällt es mir über den Rücken, wenn der Kohl Vaterland sagt. Also wenn ein Deutscher, ich habe das dem Bar gesagt, da saß wir da und da schauten zu, Honecker, ich war neben Bar und dann kam, sagte der Sprecher, kam der Honecker und Kohl und dann bliesen sie, also die Soldaten und die bliesen das Deutschlandlied. Und dann sagte der Radiosprecher, die unter den Klängen der dritten Strophe des Deutschlandliedes.
Der heißt Deutschland, ja. Deutschland über alles.
Nein, die dritte Strophe, Einigkeit und das sagte ich der Bar. Sie Bar, sind Sie sicher, dass die Kerle das dritte Strophe geblasen haben? Ich habe das Gefühl, die haben die erste Strophe geblasen. Und dann ist der Frau auf der Wissen, da sagt der Bar, Sie, das ist jetzt komisch, dass Sie mir das sagen. Ich höre auch immer Deutschland überall. Das war natürlich nicht ganz automatisch. Und der sagte, sie haben die dritte Strophe geblasen. Das kann ich gar nicht. Dritte Strophe blasen. Ich meine, das ist auch so typisch. Macht einen immer Angst. Wenn ich das Deutschland, also ich bin oder empfinden Sie das anders?
Nein, ich empfinde das auch so, aber ich glaube, die nächsten Generationen schon nicht mehr.
Ja, aber ich weiß nicht, ja sicher. Aber also, ich finde das nur so typisch für die Deutschen, dass sie dabei bleiben. Nicht? Ich finde überhaupt, das schreibe ich heute, für mich ist der ganze Nationalsozialismus, das ist eine Art des übertriebenen Patriotismus. Das ist alles auf patriotische Gefühle. Und Rasse ist ja auch ein patriotisches Gefühl. Das heißt, es sind alles Gefühle, die nicht den Intellekt, sondern das Gefühl betrifft. Nicht, das ist rein eine gefühlsgefährliche, und die Gefühle kann man ungeheuer steigern. Und das ist gefährlich, es geht auf Stammhirn. Und das Stammhirn ist das Tier. Sind alles, es zielt nichts auf die Hirnrinde. Es geht alles aufs Tier vom Menschen zurück. Und das ist natürlich unheimlich, wenn ein Lichtensteiner kommt und ist ein wahnsinniger Lichtensteiner-Patriot, ist mir das ziemlich wurscht. Und ich lache, fühle mich nicht von Lichtenstein. Aber wenn es ein Deutscher, dann ist mir immer, Vaterland sagt, dann wird es mir immer schlecht. Aber bei den Österreichern ist es wieder so, das finde ich auch wieder, ich finde es bei den Österreichern so irrsinnig provinziell da, also etwas ähnlich wie der Schweizer. Der Schweizer ist auch so ein komischer Nationalist. Bei der Schweiz ist es aber sehr gemildert durch einen gewissen Humor. Irgendwie sie nutzen Augustfeiern schon, die müssen also Reden halten und können dann nicht reden. Also ich finde, der Schweizer Nationalismus, gut, das ist eine Armee, aber es geht dann schon mehr ins Groteske hinein. Der Österreicher ist so etwas, ist ein anderes Gefühl. Ist etwas, es kann wahrscheinlich kann der, ich möchte dann nicht dort in dieser Gegend leben.
Ja, bei den Österreichern sagt man ja, das ist zum Beispiel auch der Klerikalfaschismus, der Austrofaschismus, war gemildert durch Schlamperei. Das ist typisch österreichisch. Aber auf der anderen Seite, gerade diese patriotistischen oder eher eben deutschnationalen Gefühle, die ja eigentlich Österreich ablehnen und die eben mit diesem Kleinhirn, mit dem Tier im Menschen arbeiten, dieser ganz plumpen Manipulation mit den Urängsten, gerade auf den baut ja so jemand wie der Haider auf. Ne?
Ja, natürlich, aber das sind, ich meine, das ist das, Österreich ist eben, ich weiß nicht, was da alles möglich ist, weil so eine, ist dann noch geteilt, ich meine, wenn ich dann noch an Südtirol denke, und wenn ich denke, da war so ein Bombenleger.
Der Burger.
Ja, der Burger, der Flora ist immer mit dem gekommen. Nicht, dass das der Flora, den ich sehr mag, sein, ich habe viel Zeichnungen von ihm, aber der ist das okay, der erschien da in bester österreichischer Gesellschaft. Ich habe das Gefühl, als Tiroler muss man einen Bombenleger mitziehen, so wie der Bayern ein Dackel haben. Also, ich weiß nicht, ich nehme in Österreich, ich habe nicht das unheimliche Gefühl, nicht, dass mir diese Dinge etwas sympathisch sind, aber es ist so eine Österreicher, die sind so... Ja, die österreichische Gemütlichkeit, ich glaube, das ist etwas sehr Perfides. Mhm. Also in Österreich hat man schon das Gefühl, man hat ständig Dolche im Rücken. Das ist also eine merkwürdige Mischgesellschaft. Ich lebe natürlich wahnsinnig vom Klatsch, aber sie haben dann immer wieder einfach, ja, ich habe sie also, ich bin Möhler, ich muss sagen, ich habe einmal in Wien inszeniert, habe ich gesagt, das war nie wieder. Das war also wie Wolkenschieberei, wie man mit einem Meißel hinter einer Wolke hineinsteckt, gar kein Resultat. Und das war schwer zu formen. Und dann haben sie jetzt natürlich sind sie unter den Zorn vom Bernhard geraten, das kommt mir vor. Der wettert aus einem Österreicher nieder. Das ist wie wenn sie unter die Juden unter den Zorn von Jahwe geraten wären. Das ist wahnsinnig, dieser Bernhard. Das ist überhaupt, der leidet an der Welt. Er kam seinen Fernsehfilm hier in Spanien. Ja, schauen Sie da, alles katholisch. Ja, und die Vögel, die fliegen auch nicht mehr richtig. Die sind schon angesteckt von dieser Luft. Das stinkt natürlich, die sind ja nicht gelüftet, die Priester, die sind ja, die waschen sich doch nicht. Da haben sie schon einen Priester gesehen, der sich wascht. Sie denken, nicht das ist katholisch. Schauen Sie, wie dieses Mädchen geht, das ist doch frustriert. Dieser das ging 2 Stunden so. Meine, immer die gleichen Tiraden, absolut verrückt. Echt, aber verrückt. Ich glaube, in Österreich wird man verrückt. Ich weiß es nicht.
Also ich als Österreicherin, ich finde halt, dass in Österreich, es gibt eine gewisse Polarisierung, die hat es seit dem Zerfall der österreich-ungarischen Monarchie gegeben. Andererseits doch eine sehr starke Arbeiterbewegung, eine Sozialdemokratie, Februar 1934, der doch bedeutet hat, eine bewaffnete Auflehnung gegen das Aufkommen von Faschismus. Und auf der anderen Seite immer eben die andere Seite der Polarisierung, sehr stark Klerikalismus, Adel und dann eben auch sehr stark die ganze fünfte Kolonne vom Anschluss, also von der Anschlussbewegung, die dann diesen schlamperten Austrofaschismus ersetzt hat durch dieses sehr effizientere deutsche System. Und mir stellt sich auch jetzt in der jetzigen politischen Situation die Frage, wie weit wird eben dadurch, dass Österreich eben auch so ein Bild hat von seinen schönen Seiten, und von seinen gemütlichen Seiten, wie weit wird so jemand wie ein Haider, der da im Schatten von einem Waldheim hochkommt, nicht verharmlost. Weil mir als Österreicherin kommt immer das Bild, er wird immer so geschildert als der dynamische, sehr demagogische Politiker, das sagt man dann gar nicht mehr demagogisch, sondern man sagt einfach, der dynamische Politiker, dem ab und zu ein Ausrutscher passiert. Aber in Wirklichkeit basiert der auf einer Tradition, die in Österreich sehr lebendig ist. Nämlich auf einer wirklich nicht bewältigten Vergangenheit. Diese ganzen alten Neonazis, die sind ja noch da. Und gerade solche Leute wie der Haider, die bauen auf der Tradition auf und geben sie aber auch noch weiter.
Ja, ja, sicher, das ist nämlich... Es ist klar, ich frage jetzt nur, wie wirkt das über Österreich hinaus? Nicht Österreich ist so wie ein abgebundener, so etwas wie ein schwarzes Loch. Ja, das ist eben die Frage, nicht die meine. Österreich, die Kleinstaaten, inwiefern sind das so, die Schweiz, inwiefern, die Schweiz spielt in Deutschland auch keine besondere Rolle. Nicht, das so sagen wir mal. Dabei sind das natürlich, ist die Schweiz ein, ja, das sind, also gut, das sind die Steuerflüchtlinge, aber dann, die Schweiz ist natürlich eine ganz andere wirtschaftliche Großmacht, aber Österreich, wie kann das ja auch werden? Aber ist natürlich inwiefern was wird die EG, was kommt aus dem? Ich weiß es nicht. Also Österreich ist natürlich einfach von der Schweiz zu beurteilen, ist es, ich bin sehr gern in Österreich. Ich kenne Kärnten gar nicht, ich kenne eigentlich nur Wien und so. Dann habe ich eine Verlegerin, die Feltinelli, die hat da so ein ganzes Tal. Das ganze grotesk, das gibt es gar nicht in der Schweiz. Es ist ja ganz menschenleer, dieses Österreich, also die Alpen da, gegenüber Schweizer Alpen. Und die hat so ein Haus und da kommen ein, das sind nichts als Hirsche, so halbe Köpfe schauen einen an. Und Bärenfälle und unter dem Fenster sind Fuchsfälle und Gemsen und alles, ewig diese Feltinelli, sind dort fast ein Dorf und dann alle Daten, Abschussdaten und irgendwo ist ein Adler und der Adler, der hält noch ein Hase in den Fängen und das hängt alles herum, wahnsinnig. Und da kann man also stundenlang da im Auto fahren, nichts. Der hat ein ganzes Tal.
Nein, wir haben dieses Gespräch unter anderem auch gemacht, weil wir von der Europäischen Föderation Freier Radios, der FERL, in Wien jetzt am 18. Februar eine erste Radiosendung machen, eine öffentlich zugängliche von einem nicht kommerziellen Radio.
Man muss sagen,
das kommt aber nicht ins Radio.
Nein, was? Das ganze Gespräch?
Ja, das da.
Ah, nein, das kann
gar nicht. Nein, das, was wir jetzt reden.
Ja.
Wir können dann auch schauen, was Sie einverstanden sind, dass wir für ein Radio sehen.
Nein, ich meine, das sind da Feltinelli.
Ah, das? Nein.
Also,
Österreich, nein, Sie sagen nicht, was Sie sagen. Das begreife ich, wenn Sie aus der österreichischen Lage, das ist für mich die Frage, inwieweit das hinausstrahlt. Nicht, das sagen wir mal, in Deutschland ist natürlich eine viel größere Gefahr, weil ich dort die Gefahr, also des latenten, gefährlichen Deutschlands gar nicht etwa vorüber sehe. Deutschland hat eine gefährliche also, ich weiß nicht. Also.
Es ist natürlich mit einer unwahrscheinlichen wirtschaftlichen Macht
verbunden in
Deutschland.
Nicht.
Und außerdem, was vielleicht auch ist, Deutschland wurde gezwungen, auf einer kosmetischen Ebene Ja, ja. Denn also mal diese Säuberung, diese Entnazifizierung durchzuführen. Und man hat immer den Eindruck bei deutschen Politikern, auch der großen Parteien, sie sagen etwas und man spürt, dass sie im Herzen eigentlich noch etwas ganz anderes denken, was man im Moment nicht sagen darf, und manchmal rutscht es ja hinaus.
Nicht einmal, es ist einfach so, sagen wir mal, wenn Sie so einen Drecker hören, und die wollen natürlich, was ist der Krieg? Und das hat mich, auch in Österreich habe ich da viel gemerkt, der Krieg war irgendwie eben doch die große Zeit. In der Vergangenheit verlieren ja die Schrecken, und es kommt ja merkwürdigerweise, wird das da die Heldenzeit, da hat man jetzt das durchgemacht und ist durchgekommen. Nicht, also sagen wir mal, warum war, wenn man das heute, ich habe ja letztens gesehen wieder den Film, Westen nichts Neues, wenn man denkt, das ist ja gegen keinen Film derartig gepöbelt worden. Warum? Weil das den Soldaten also zeigte, der Angst hatte, allerdings, ja, das gab es nicht, man verdrängt das alles. Das ist ja ganz unvorstellbar, heute sieht man Filme so an und regt sich gar nicht aus, weil wir haben natürlich vergessen, was Krieg ist. Die Schweiz wusste es sowieso nicht. Ich meine, es gab dann einige bittere Dinge über den Krieg, wenn ich denke, den schönen Kubrick-Film da über den Ruhm, der verboten wurde in der Schweiz, weil Frankreich ihn verboten hat. Also das war eine Episode im Ersten Weltkrieg, wo ein Bataillon gestraft wurde, weil es nicht mehr angriff. Also aus Feigheit wurde dann einfach 3 Personen ausgewählt und erschossen. Und der Kubrick hat einen tollen Film darüber gedreht. Und der wurde dann von Frankreich verboten und prompt von der Schweiz auch. Das ist auch so typisch, nicht? Das war, sagen wir mal so, wahrscheinlich 59 oder so. Und in Deutschland ist diese... Die haben dieses Gefühl, das darf doch nicht. Dann sagt der Drecker, ja, wir haben noch gegen den Kommunismus gekämpft. Und ich sage immer den Deutschen, ja, immer, Herrgott, die Atombombe wurde gegen euch gebaut. Ich meine, wenn Hitler das länger gewesen wäre, einige Monate länger, wäre die auf Berlin gefallen. Das realisiert man gar nicht. Die wurde aus Angst vor Hitler gebaut, nicht vor Angst vor den Japanern, die Atombombe. Und den Japanern, das ist das Unheimliche, hat sie sofort in das Schuldgefühl genommen. Die Japaner diskutieren nie über Schuld. Der Krieg, die sind total die schuldlosesten Menschen. Und das ist doch das Unheimliche. Nicht, was heißt, der Mensch will sich doch irgendwie rechtfertigen. Und jetzt kommen die Österreicher, die haben natürlich mitgemacht, die waren auch im Konzentrationslager waren sie auch Wärter, sie haben eigentlich alles mitgemacht, sie waren Soldaten. Und jetzt kommt der Waldheim ist ein typischer Fall. Nicht wahrarbeiten Österreichern kommt, haben einen Anschluss, die wollten ja zum großen Teil auch den Anschluss. Und dieses das wollten sie. Und diese Verdrängung, man sei dann befreit, es kommt also viel mehr Lügen und viel mehr kommt einfach hinein. Nicht so wie wir, die Schweizer sagen, der Hitler hat uns nicht gewagt anzugreifen. Ja, wir haben dafür für Hitler gearbeitet. Wäre eigentlich so dumm, war er wahrscheinlich überhaupt nicht, dass er uns angriff. Wir hatten die Tunnels, die brauchte er für das Kriegsmaterial, für die Kohle und der Stahl musste er nach Oberitalien, die haben wir keinen. Also gut, das sind alles andere Sachen, aber sofort entsteht eine Legende. Und die Legende, die in Österreich entstand, ist eben so eine besonders nicht wahre. Und dann wurde man, es ist bei keiner Partei stimmt es genau.
Das ist richtig. Nein, als Österreicher denke ich einfach in die Richtung auch so, weil ihr habt vorher gesprochen von der großen Polarisierung. Ich komme aus einer Familie, die war im Widerstand. Und die waren in die KZs, die sind dort umgekommen. Eine Hälfte von meiner Familie waren Juden. Und da spürt es natürlich ganz anders, weil diese Polarisierung hat es gegeben in Österreich.
Ja, ja.
Und jetzt, wie müssen sich diese Widerstandskämpfer vorkommen, wenn jetzt eben das offizielle Österreich oder das, was in der Welt bekannt ist, wenn das in der Waldheim ist oder wenn das ein Haider ist oder wenn das die Neonazis sind? Das ist aber sehr persönlich jetzt in diesem Gespräch.
Ja, ja, aber das ist, ich meine, die Österreicher und die Juden, die waren ja immer, ich meine, man muss auch nie vergessen, dass der Nationalsozialismus auch eine eminent österreichische Bewegung
war.
Und der Herr Schinkelgruber, der hieß ja. Ich meine, es ist, wenn ich denke an Lueger und an solche Figuren, das waren ja die großen, die politisch anti-jüdischen Bewegungen sind in Österreich.
Der Antisemitismus war latent in Österreich.
Ja, ja. Ja, und dann nicht, weil ich meine, die Kirche spielt eine riesige Rolle, die Juden als Gottesmörder und. Ne. Ich glaube ja überhaupt, der österreichische Katholizismus ist besonders schlimm.
Aber ich wollte jetzt eben noch kommen auf diese Europäische Föderation Freier Radios, die eigentlich ein Zusammenschluss ist von nicht kommerziellen Radios, die eben versuchen, sich auf der Ebene von Meinungsfreiheit und Meinungsäußerung das Recht zu verschaffen, neben den kommerziellen, die immer mehr einbrechen in den verschiedensten europäischen Ländern und neben dem staatlich-rechtlichen Rundfunk, sich einen Platz zu verschaffen, wo sie wirklich denen das Wort geben, die auch noch was zu sagen haben. Also, sagen wir mal, den Leuten, die sonst nicht die Möglichkeit hätten, sich über die Medien auszudrücken. Und
die FERL heißt die, also Fédération Européenne des Radios Libres.
Ja, ja.
Und die wurde gegründet vor
86 wurde
es. 86 war das ja. Und jetzt sind mehrere hundert, meist kleine Radiostationen sind dabei. Das geht von Frankreich bis Griechenland, Portugal, Spanien, die Schweiz natürlich auch.
Da gibt es einige wenige nicht kommerzielle Radios in der Schweiz, in Zürich, im Aargau.
Ja.
Aber die natürlich gemessen an dem,
aber was Bern da kommerziell. Ich glaube so eine.
Ja, aber das Berner Radioförderband, das hat also mehr dann, ist dann wieder unter die Fuchtel gekommen von den kommerziellen, eher von Radio 24 Scharnitzky.
Jedenfalls jetzt ist es so, dass in Österreich genau die Situation entsteht, dass das Monopol, das Staatsmonopol ist massiv in Frage gestellt durch die Kommerzsender, und es ist auch jetzt schon so, dass übrigens in Deutschland situierte Sender nach Österreich hineinsenden.
Das Schlimme ist natürlich, und da wird nehmen Sie mal die deutschen Sender, ist ja so, dass die immer mehr unter das Diktat kommen, also wie viel Prozent hören zu. Dann kommen sie, die Kommerzsender, die kommen, die machen ja das Gleiche langsam wie die offiziellen, also die ARD oder ZDF. Also die Sender, das ist ja das Verrückte, anstatt dass es Alternativprogramme gibt, fördert man eigentlich wie Spaltpilze gleiche Programme. Nicht? Und das heißt, der eigentliche Sender, der eine ganz andere Radiokultur machen könnte, der wird natürlich, der fällt dadurch unter den Tisch, weil er dann kann es nur machen, wenn er nicht kommerziell ist. Und das ist diese Zwangslage. In Amerika, da sage ich sehr viel, da hat jede Universität einen Sender. Und diese Sender, die machen sie sehr gute Interviews und die sind so ganz primitiv in Garagen oder ich weiß nicht was untergebracht. Aber die werden gehört und die machen einfach Musik und dann dazwischen laden sie Professoren ein und die schwatzen eine Stunde oder so. Aber die sind ganz anders, aber sind ungeheuer viel verbreitet. Und die machen von der Universität, werden sie ausgemacht, und, aber da kommen einfach, die legen Schallplatten auf. Also ganz anders, und die sind auch ganz von ganz wenigen Leuten betrieben. Also viel, aber hier ist sofort kommt eine, baut man eine Institution auf und sofort wird das, hat man wahnsinnig viel Geld fertig.
Allerdings gibt es in Europa auch. Es gibt sowohl die universitären Radios und es gibt diese freien, nicht kommerziellen Radios, die eben versuchen, erstens einmal denen das Wort zu geben, die es nicht haben, zum Beispiel Minderheiten, zum Beispiel Ausländer in den verschiedenen europäischen Ländern. Und die FERL, diese Föderation Europäischer Radios, die setzt sich eben dafür ein, dass dieser Sektor Gesellschaftsradios, dass die auch ihren Platz erkämpfen.
Aber wann sendet der?
Wann? Ja, also es gibt bereits jetzt schon mehrere hundert Radiostationen, die existieren und senden.
Wo? Wann?
Die gibt es in Frankreich.
Nein, ich frage, wann? Um welche Tageszeit?
Ja, so zum Beispiel der Sender, für den wir arbeiten, der mit Longomai zusammenhängt, Radio Saint-Saint, der sendet 24 Stunden.
Es gibt aber andere. Es ist immer im Lokalbereich, diese Sendung.
Ja, es ist, denke ich, nicht nur die Schwierigkeit beim Radio, ist natürlich, also sagen wir mal, wen erreicht es und wer hört und wer hat Zeit zu hören. Nicht, also sagen wir mal, es ist natürlich so, dass, also ich habe zum Beispiel keine Ahnung, wie ich einen Sender suchen sollte. Ich schaue, ich brauche den Radio, zum Beispiel brauche ich ausschließlich für Musik. Da habe ich also drei Tasten. Dort bin ich, und ich höre Musik eigentlich erst so, wenn ich ins Bett gehe um 2 Uhr und dann höre ich gerne etwas Musik. Nicht? 2 Uhr nachts oder 3 Uhr. Das ist jetzt für mich nicht. Und ich höre Radio, da will ich Nachrichten hören, während ich esse. Ich esse meistens allein und dann bin ich froh und während des Essens und höre die Nachricht. Oder ich schaue nach, wenn etwas, manchmal kommt eben. Auf 2 kommt ein, wenn ein interessanter Vortrag, dann höre ich den. Also sagen wir, ich bin informiert, was bringe ich. Einen privaten Sender weiß ich gar nicht, wie, wahrscheinlich Kurzwellen.
Ah nein, UKW.
UKW, ja.
Alle diese Sender sind auf UKW. Weiß, die kann man also nur dann empfangen, wenn sie eben in der Region sind.
Ja, eben, nicht? Es ist, die Frage ist, inwiefern ist ein Radiosender effektiv, wer hört ihn, glaube ich, ist sehr wichtig.
Ja, wobei da eben durch die Schaffung der FERL, hat jetzt auch angefangen, was ja, ich lange angestrebt habe.
Aber die sich eben dafür interessieren.
Natürlich, ja.
Das ist also die Gemeinde. Sie haben also mit dem Radio, ich frage jetzt nämlich nur, ich habe gar nicht, weil ich jetzt an keiner solchen Partei bin. Also Sie schaffen einen wo ist der Sender?
Also jetzt soll eben das Recht in Österreich erkämpft werden, dort einen ersten Sender aufzubauen. Im Moment gibt es diese rechtliche Möglichkeit
noch
gar nicht.
Nicht.
Und es geht ja darum, überhaupt einmal dieses Recht zu erkämpfen, dass neben dem den öffentlich-rechtlichen Sendern und den privaten, kommerziellen, die jetzt bald dazukommen werden, das wird sich kaum vermeiden lassen, dass zumindest rechtlich nicht sämtliche Schranken geschlossen werden, dass auch andere alternative Sender, egal wie klein, ein Anrecht haben auf einen Wellenbereich. Und die Erfahrung hat eben gezeigt, in Frankreich zum Beispiel gibt es dieses Recht. Und es ist sehr schwer, das Leben für diese kleinen Sender, eben aus Finanzgründen. Es ist die Qualität dieser Sender sehr unterschiedlich. Das wissen wir, das ist uns klar. Aber wir meinen, jetzt geht es darum, in Europa die rechtlichen Grundlagen zu schaffen, dass nicht auf lange Zeit hinaus die Möglichkeit für solche Alternativsender verbaut ist. Und Sie haben es selber gesagt, es gibt nämlich die Möglichkeit, mit relativ geringen finanziellen Mitteln
in Amerika,
Sender zu betreiben.
Weil ich da eine Zeit lang in Los Angeles war, da war ich erstaunt, weil ich solche Studios, das war so in Hütten, also in Barracken und so, nicht? Und das war ein Sender und das war sehr interessant. Die Hauptsender, die senden hauptsächlich für die Amerikaner, die lassen das Radio immer laufen. Die senden sie hauptsächlich auch für Radio, für Autofahrer und so. Aber das sind also die Universitäten, die das machen. Und die sind wahnsinnig lebendig.
Ja, aber ich glaube, das kann man ruhig also sagen, das gibt es jetzt auch in Europa. Mit unterschiedlicher Qualität.
Ich kann ja noch eine Flasche Wein holen. Was haben wir für Zeit?
Ja, es ist halb sieben.
Vor halb sieben.
Halb sieben, ja, ich muss hier langsam.
Ja, wir sind jetzt wirklich schon.
Danke, da.
Wir veranstalten im August einen großen Kongress, wo Medienschaffende, also Journalisten und eben diese Radiostationen, diese freien Radiosender sich treffen und wo es also eben um dieses Thema geht, also Rettung einer gewissen Kommunikationsfreiheit jetzt im Hinblick auf Europa 92. Weil wenn man sich jetzt nicht für eine rechtliche Organisation wehrt, die es einem ermöglicht, in legalen Rahmen zu senden, dann ist die Sache für ewig verbaut. Also für ewig, das ist natürlich ein großes Wort, aber...
Es geht uns auch darum, dass man nicht nur unterhalb von den Produzenten von Information oder Kultur bleibt, sondern auch den Dialog herstellt mit denen, die eigentlich die Informationsträger wären oder die Kulturträger wären, die eigentlich so ein Medium brauchen würden. Und das soll also, auf diesem Kongress soll das so ein Austausch werden zwischen die die Möglichkeit zur Verfügung stellen, das Medium zu benutzen und denen, die es benutzen wollen und die was zu sagen haben. Und dieser Kongress findet im August statt in Südfrankreich, in unserer Kooperative in Longomai. Und dazu wollten wir auch Sie herzlich einladen.
Na, wo schauen, ob ich da bin.
Ja.
Weil wir wollten Sie ja schon lange mal auf die Kooperative einladen.
Ja, ich bin etwas ich muss dieses Jahr wahnsinnig arbeiten. Ich stecke voller Manuskripte, die nicht rausgegeben habe. Aber darum ist auch der Verleger da. War da.
Hat er geschimpft?
Ja, nein, aber er hat gesagt, das sei etwas blödsinnig. Ich hätte so viele Manuskripte, die er gern drucken wolle. Und ich gebe das. Ich drücke mich immer, sie zu drucken. Mhm. Es ist so ein, aber es ist ein sehr angenehmer Verleger. Aber ich muss wieder etwas rausgeben.
Aber wir fänden das halt wirklich sehr wichtig, wenn Sie bei einer solchen Veranstaltung, wo sich wirklich so ein bisschen die andere Kultur trifft, von Griechenland, Portugal bis Dänemark, wenn Sie da dabei sein könnten, weil wir einfach glauben, es ist im Moment, also wir nehmen das sehr ernst, diese Drohung der Medienmonopolisierung.
Ja, natürlich. Es ist politisch ernst. Nicht das Politische ist einfach darum, weil durch die Medien kommt eine, ja, in Frankreich heißt das ja ganz schlimm auch, kommt eine Macht, die eben kommen Einzelne zur Macht, da kommen plötzlich Mediendiktatoren zur Macht.
Absolut.
Das ist eben das Verrückte und diese Verquickung, diese neuartige Verquickung von Medien und Wirtschaft ist eben toll. Das ist auch eine ganz neuartige Verbindung. Nicht, das gab es in der Antike nicht, da gab es einfach den Redner. Der war an seine Stimmkraft gebunden und so. Aber jetzt gibt es, wenn in Amerika ist das ja ganz grotesk, wenn sie an die an die Prediger denken, nicht dass da, die dann mit Religion machen.
Und Fernsehshows.
Ja, wahnsinnig. Ich war einmal bei einem Dings da in Santana in Los Angeles, in einem riesen Stadion, hat den Billy Graham. Da machen sich keine Vorstellung oder so. Wurde auf allen Dings wurde das ausgestrahlt. Nicht? Und ich ging dann hin und schaute mir das an. Wahnsinnig hatte diese Show. Was da für Menschen auf die Bühne und diese religiösen, da werden plötzlich eine Massenbekehrung von Tausenden von Leuten wird veranstaltet und mit, plötzlich ist alles in rotes Licht getaucht und bald in gelbes und grünes und so.
Also wir laden nicht den Billy Graham ein zu unserem Kongress, sondern wir möchten Sie einladen. Ja, ob wir Sie in rotes Licht tauchen, das kann ich nicht
besprechen. Nein, ich sage nur, das wird abgesendet, was die für eine Kraft machen, die kaufen ganze Sender auf. Nicht? Also ich meine, der Wahlkampf geht dadurch, wer kann sich am meisten Sendeminuten noch so hinten hindurch, was das kostet. Das ist wahnsinnig.
Also wir wollen Sie neben dem Kongress auch dazu einladen, ob Sie nicht zu den Kulturmenschen, wenn man das jetzt blöd ausdrücken kann, zählen kann, die sich dafür einsetzen und die zum Beispiel so ein Patronatskomitee für eine Föderation freier Radios, eben nicht kommerzieller, ja, die dann aufsagen, ob sie da bereit wären, da mitzumachen.
Ja, ja. Nein, das ist klar, das kann ich schon.
Das ist für uns im Moment sehr wichtig, eben gegenüber den europäischen Instanzen sagen zu können, das wird patroniert von Vertretern des europäischen Kulturlebens.
Ja, das ist sehr ruhig. Nein, ich muss jetzt,
Ja, wir haben jetzt wirklich
so lange. Wir haben wirklich überzogen, aber es war wirklich sehr interessant.
Das macht gar nichts.